Wir sind in dieser Serie The Story of Abraham, die Geschichte von Abraham. Und jetzt geht es um diesen Abraham, diesen Menschen, dieser Glaubensheld, dieser Glaubensvater, der so viel gestemmt hat, so viel auch bewegt hat, so viel Herzen verändert hat. Ich weiß nicht, wie du Abraham kennengelernt hast oder wie du Abraham kennst, ob du sagst, hey, ich habe ihn eigentlich mit der Sonntagsschule aufgenommen oder ob du sagst, hey, in den letzten Wochen habe ich Abraham besser kennenlernen dürfen, weil ich mich immer mehr mit dieser Geschichte befasst habe. Abraham war ein Mensch, der so und so viel bewegt hat. Und heute soll es um diesen Helden gehen. Heute geht es um Helden. Und ich weiß nicht, wer dein persönlicher Held ist, ob du Marvel-Helden hast, ob es bei dir solche Helden gibt oder ob du eher so ein Obelix-Typ bist oder ob du Lucky Luke liebst. Oder 007, ich habe keine Ahnung, wer dein persönlicher Held ist. Vielleicht ist deine Mama dein Held. Vielleicht ist dein Papa dein Held. Vielleicht sagst du, mein Arbeitskollege ist mein Held, der schafft es, jeden Tag seine E-Mails zu beantworten. Und ich sage dir heute schon, das ist nicht schlau, das zu tun, weil damit schaffst du Erwartungen, denen wirst du irgendwann nicht mehr gerecht werden. Lass einfach jeden Tag ein paar Händen runterfallen, das ist manchmal ganz gut. Ja, es ist ehrlich, also man schafft es nicht. Ich werde es niemals schaffen, alle meine Nachrichten zu beantworten, die am Tag eindrudeln. Und das ist manchmal ganz schön ärgerlich. Jeder von uns kennt es. So, du siehst diese eine WhatsApp-Nachricht und du weißt, wie wichtig dir dieser Freund ist und du sagst, hey, dafür möchte ich mir wirklich Zeit nehmen, in Ruhe zu antworten. Und du merkst so jedes Mal, du machst sie ungelesen, dann rutscht sie trotzdem nach unten und du stellst irgendwann mal fest, oh, da war noch was. Und dann sagst du, ja, okay, das mache ich nachher, wenn ich wirklich Zeit habe. Und aber das sind solche Taten. Helden sind heutzutage Menschen, die es schaffen, diesen Vorstellungen vielleicht gerecht zu werden, die sie für den Alltag haben. Diese kleinen Dinge zu schaffen. Helden, die unterschiedliche Taten vollbringen im Alltag. Helden, die kleine Taten vollbringen. Helden, die die Welt ein Stückchen besser machen. Menschen denken, sie wären Helden, weil sie sich auf der Straße festkleben. Menschen denken, sie wären Helden, weil sie mit Ärzten in Not irgendwo hingehen, wo Ärzte gebraucht werden. Menschen erwarten, sie sind Helden, weil sie irgendwelche Transporte irgendwo hinfahren. Oder weil wir so viele gute Dinge tun in unserem Leben. Vielleicht hast du dich auch schon mal als Held gefühlt, weil du jemanden das Leben gerettet hast. Oder vielleicht hat dich jemand zum Helden gemacht, weil er gesagt hat, du hast mein Leben gerettet. Ich weiß nicht, wo du persönlich in deinem Leben vielleicht stehst, aber was macht Helden wirklich aus? Ich habe die Definitionen mal angeguckt und die sind eigentlich ganz schön erschreckend. Und da heißt es nämlich, die Definition von Wikipedia, ein Held oder eine Heldin ist eine Person, die eine Heldentat, also eine besondere, außeralltägliche Leistung vollbracht hat. Und der Duden sagt Folgendes, eine Person, die sich mit Unerschrockenheit und Mut einer schweren Aufgabe stellt und ungewöhnliche Taten vollbringt, die ihr Bewunderung einbringt. Wenn es um Helden geht, geht es um meine Taten. Geht es um mein Können. Ein Held ist jemand, der Anerkennung bekommt für das, was er getan hat. Der sich selber Anerkennung zuspricht. Und heute geht es um das Thema, Gott braucht keine Helden in unserem Alltag. Ich glaube, Gott braucht keine Helden, die sich damit befassen, zu sagen, hey, es geht um mich, um meine Leistung, die ich vollbringe. Es geht um das, was ich an Bewunderung bekomme für das, was ich getan habe. Gott braucht keine Helden. Wir sind mitten in dieser Fastenzeit. Zwischen Fasching und Ostern wird regelmäßig gefastet. Der eine oder andere kennt es. Ist jemand hier, der was bewusst fastet? Komm, zeigt mir eure Hände. Sonst noch irgendjemand hier, der sagt, okay, keine Ahnung, wie es für dich persönlich geht. Ob du schon, hast du schon mal gefastet? Irgendwie Süßigkeiten oder Fleisch oder hast du Sport gefastet? Oder hast du Netflix gefastet? Ich habe keine Ahnung, was du schon mal gefastet hast. Ich habe auch schon mal Sport gefastet, aber es war ein Schuss nach hinten los. Sonst noch hier, also ich weiß nicht, was du schon mal gefastet hast. Hat jemand schon mal bewusst gesagt, er isst gar nichts? Für mehrere Tage, mehrere Wochen lang. Ich finde es mega herausfordernd. Weißt du, was dann passiert, wenn ich was faste? Wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich faste zum bewusst Zucker. Ich faste bewusst Alkohol. Ich faste bewusst Fleisch. Und dann gehe ich hin und sage, wow, Jonas, hey, die Woche habe ich keinen Cheat Day gebraucht. Voll gut. Und ich fange an, mir selber auf die Schulter zu klopfen und sagen, hey, du hast es voll gut gemacht. Du hast dieses Fasten voll gut gemeistert. Du bist perfekt. Du hast es geschafft. Und ich fange an, mir diese Taten als Heldentaten zuzuschreiben und sage, hey, meine Tat war gut. Meine Tat, die ich getan habe, das, was ich geschafft habe, war gut. Und ich klopfe mir selber auf die Schulter. Dagegen spricht erstmal gar nichts, das zu tun. Weil ich glaube, wir dürfen uns selbst auch motivieren und dürfen uns selbst sagen und loben und sagen, hey, wir haben es geschafft, voll gut. Der herausfordernde Punkt wird nur in dem Augenblick, wo ich anfange, mich meinen Helden, meinen Taten zu rühmen, werde ich abhängig von meinen Taten sein. Mein Sein wird abhängig von meinen Taten sein. Meine Person wird abhängig davon sein, ob ich diese Taten schaffe oder nicht. Und ganz ehrlich, meine Taten werden immer mal wieder auch Momente hervorbringen, wo ich Menschen enttäusche, wo ich Menschen verletze, wo ich diese Tat nicht vollbringe. Ich schaffe es nicht, jeden Tag alle E-Mails zu beantworten. Und bin ich nachher selber, gehe ich selber daran kaputt, weil ich mir selber diesen Lob vorgegeben habe, muss ich mich dann selber auch tadeln? Wisst ihr, wenn wir uns abhängig machen von unseren Taten, werden wir immer irgendwie an diesen Punkt kommen, dass wir enttäuscht werden. Unsere Taten sind der Moment, wo es uns darum geht, dass wir uns als Helden darstellen. Als perfekt, als ideal, als Maßstab dieser Gesellschaft und dem vollständig entsprechen. Den Erwartungen, die ich selber habe, 100% gerecht zu werden. Diese Heldentaten sind Taten, die mich eigentlich eher in eine Abhängigkeit bringen, die mich nach hinten losgehen lässt, die mich verletzt, die mich enttäuscht. Weil ich diese Taten nie vollkommen beenden kann oder vollkommen erreichen kann. Gott braucht keine Helden. Er braucht Menschen, die ihm vertrauen. Ich möchte dir dazu eine Geschichte erzählen. Vielleicht kannst du kurz deine Augen zumachen. Du bist schon ein bisschen länger wach wie der erste Gottesdienst. Ich gehe nicht davon aus, dass du einschläfst. Aber ich möchte dich mit hineinnehmen in eine Geschichte, die du bildhaft dir vorstellen kannst, weil es eine gewisse Abhängigkeit sein darf oder ein Bild, gewisses Bild, was sich bewegen darf. Du stehst auf einem riesig großen Platz mit ganz, ganz vielen anderen Menschen und es ist eine Attraktion angekündigt und du weißt, hey, heute geht hier die Post ab und du bist direkt am richtigen Ort. Und du merkst, hier stehen richtig viele Leute rum, die Stimmung ist voll gut, die Atmosphäre ist schön, man hat gute Gespräche und du siehst, wie zwei Hochhäuser rechts und links von diesem Platz stehen. Und von einem Hochhaus zum anderen Hochhaus ist ein Seil gespannt. Und mit der Zeit bekommst du mit, dass es heute diese Attraktion sein wird, dass jemand über dieses Seil gehen wird. Und sich jemand auf den Weg machen wird, von einer Seite zum anderen Seite zum Gebäude zu gehen. Vielleicht bist du selber schon mal versucht, Snacklining zu laufen. Und vielleicht kannst du es besonders gut oder auch nicht gut. Aber vielleicht hast du ein bisschen dieses Gefühl zu wissen, du stehst da in 50, 60 Meter Höhe. Und da soll jemand übers Seil laufen. Und es ist eine gewisse Spannung, ob dieser Mensch es schafft. Der steht oben auf diesem Gebäude, dieser Seiltänzer, und er ruft runter in diese Menge hinein und sagt, hey Leute, glaubt ihr, dass ich es schaffe? Und du merkst in dieser Menge, wo du stehst, das ist ja seine verhaltene Reaktion. Ja, okay, zeig uns erstmal, was du wirklich kannst. Aber du schaffst das schon. Komm, wir unterstützen dich, du schaffst das. Er macht sich auf den Weg über dieses Seil, geht von einem Gebäude zum anderen. Du merkst, wie dieses Seil wackelt hin und her und du siehst diesen Mann dort oben stehen auf diesem Seil und wie er es ausbalanciert mit den Händen nach links und rechts. Und du merkst, wie er von der einen Seite auf die andere Seite wieder zurückläuft und mega konzentriert ist und langsam läuft. Es vergeht richtig viel Zeit. Da kommt drüben an und die Menschenmenge jubelt. Yeah, come on, du hast es geschafft. Endlich ist es geschafft. Und du merkst, wie eine Begeisterung entsteht. Die Menschen freuen sich mit ihm und sagen, hey, komm, zeig uns noch mehr. Du kannst es nochmal. Du schaffst es. Come on, do it. Und er sagt, okay, hey, ich habe eine kleine Steigerung dabei. Ich habe einen Schirm dabei. Einen Regenschirm. Den spanne ich auf. Und ihr wisst, hier oben ist es ein bisschen windiger. Aber komm, das schaffe ich auch mit diesem Schirm darüber zu gehen, auch wenn es herausfordernder ist. Und er nimmt diesen Schirm, diesen Gegenstand in die Hand und er fragt nochmal die Leute, hey, glaubt ihr, dass ich es schaffe? Glaubt ihr, dass ich das schaffe mit diesem Schirm? Und die Leute sagen, yeah, come on, du schaffst es. Wir feuern dich an, du schaffst es, du wirst es gut machen. Und er macht sich auf den Weg, er läuft los mit diesem Schirm, er hat ihn in der Hand und du merkst, wie so eine Windböe kommt, so. Und er wackelt richtig hin und her und er balanciert aus, er bleibt kurz stehen und er kriegt es hin, wieder weiter zu laufen und läuft weiter und dreht um an einem anderen Gebäude wieder und läuft wieder zurück. Und du merkst, wie diese Windböen ihm immer wieder Unruhe hineinbringen. Und er immer wieder mit einem Bein nur auf diesem Seil steht und versucht, das Ganze auszutarieren. Und wie so kurz davor ist, dass er runterfallen würde. Aber doch schafft er es, er kommt am Ende wieder an und die Leute sagen, yeah, komm mal, du hast es geschafft. Wir feiern dich, du bist richtig gut. Wunderschön. Absolut genial, dass du das kannst. Zugabe. Zeig uns mehr. Zeig uns mehr, dass du das noch besser kannst und noch mehr kannst. Und er sagt, okay, ein Ding habe ich noch. Eins kann ich noch oben draufsetzen. Und er packt eine Schubkarre aus. Joja hat so eine richtig große Schubkarre und mit dieser Schubkarre steht er vor diesem Seil. Und du stellst dir das Bild hervor, wie der vor diesem dünnen Seil steht, vor diesem Drahtseil mit dieser Schubkarre, wo der Reifen breiter ist wie dieses Seil. Und er über dieses Seil langsam fährt mit dieser Schubkarre. Und es verläuft nicht alles perfekt, aber er schafft es mehr oder weniger zur einen Seite und er dreht dort um und läuft wieder zurück zur anderen Seite. Und die Menschenmenge ist aus dem Häuschen und sagt, hey, wow, krass, nochmal, Zugabe, Zugabe, zeig uns mehr. Zeig uns noch mehr, was du kannst. Wir wollen mehr sehen. Ich weiß nicht, was man manchmal in so begeisterten Momenten sieht, wenn wir da unten stehen und diesen Mann da oben sehen und sagen, hey, er schafft es, voll geil, wir feiern ihn. Und wir freuen uns für dich. Wir feiern mit dir die Siege, die du errungen hast. Und dann heißt es Zugabe, Zugabe. Und er sagt, okay, gut, hey, Leute, ich habe einen Punkt noch. Eins, was ich noch oben draufsetzen kann. Ein i-Tüpfelchen, was noch geht. Und das ist zwar, ich nehme diese Schubkarre und ich frage, wer von euch will sich da reinsetzen? Und du merkst, wie diese Menschenmenge auf einmal ruhig wird und alle denken, nimm den da. Nicht mich. Kennst du das, wenn du im Konzert lieber ganz hinten sitzt und denkst, am Ende müsste ich vielleicht noch auf die Bühne? Bloß nicht ich, aber die anderen. Wisst ihr, manchmal in unserem Leben sind wir genau in diesem Moment, wir sind vielleicht mit Jesus unterwegs, wir haben gesagt, hey, wir geben diese Kontrolle ab. In diesem Bild gesprochen, dieser Seiltänzer ist Gott, er ist mit uns unterwegs. Er zeigt uns, dass dieser Weg mit ihm möglich ist, von A nach B, dass wir mit ihm unterwegs sein können. Und er fordert uns auf, hey, hock dich in diese Schubkarre, nein, vertrau mir. Und ich sage, boah, nee, also wirklich ernsthaft, Gott? Als ich die Geschichte gelesen habe, dachte ich, cool, Gott, ich will dieser Seiltänzer sein. Ich will dieser Typ sein, der die Schubkarre führt. Aber in die Schubkarre reinsetzen, nee. Da muss ich ja jemanden vertrauen, der die fährt. Und wenn ich selber auf die Schnauze falle, falle ich selber auf die Schnauze. Okay. Aber ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht, ob du sagst, hey, boah, ich würde niemals dieses Seil angehen. Du sagst, hey, das wäre viel zu viel für mich. Oder wie du dich in dieser Position, dieser Situation sehen würdest. Ob du sagst, hey, das ist nichts für mich. Aber Gott fordert uns heraus, zu sagen, hey, sei mit mir unterwegs, vertrau mir. Vertrau mir darauf, dass ich es gut mit dir meine. Dass ich mit dir von A nach B kommen möchte. Dass ich einen guten Weg für dich vorbereitet habe. Und das ist mein erster Punkt. Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle. Egal, wie unsere Situation gerade eben aussieht, egal, was wir gerade persönlich erleben oder wo wir gerade persönlich stehen. Gott ist in Kontrolle, auch wenn die Situation nicht perfekt ist. Auch wenn die Situation wild und stürmisch ist. Und wenn dieser Sturm aufzieht, dann sind wir die besten Kandidaten, die in dieser Schubkarre sitzen und dann sagen, jo Gott, warte ganz kurz, ich muss aufstehen. Ich muss da was richten. Und jetzt stell dir das vor, du stehst da oben auf diesem Drahtseil in dieser Schubkarre und du fängst an, in dieser Schubkarre rumzutanzen. Und Gott denkt sich nur, ey, kann er sich nicht einfach mal hinsetzen und ruhig bleiben? Kann er nicht einfach mal loslassen? Kann er nicht einfach mal darauf vertrauen, dass ich ihn sicher durch diesen Sturm bringen werde? Viel zu oft stehen wir auf als Menschen in hässlichen Situationen, in herausfordernden Momenten und manchmal sind sie ganz, ganz klein und emotional nur. Und denken, durch unsere Reaktion, durch unsere Aktion, durch meine Tat, kann ich etwas richten, sodass es besser wird. Und ich merke eigentlich, durch meine Tat verbringe ich eigentlich nichts, was wirklich viel besser ist. Ich mache den Sturm eigentlich vielleicht noch wilder. Ich mache ihn noch unruhiger. An Gott zu wissen, hey, ich mache vielleicht diesen Schritt zurück. Ich bleibe ruhig sitzen in dieser Schubkarre. Ich bleibe sitzen und vertraue darauf, dass Gott mit mir unterwegs ist, dass er es gut meint mit mir. Dass er mich nicht im Stich lässt. Und Abraham hat genau das erlebt. Abraham musste sich quasi wie in diese Schubkarre hineinsetzen. Er musste alles loslassen, was er kannte. Ja, er hat sein ganzes Elternhaus verlassen. Gott hat ihn berufen und gesagt, hey, ich habe Gutes mit dir vor. Ich werde dich reich beschenken, ich werde dir Nachkommen geben, alles Mögliche. Und nichtsdestotrotz musste er einfach loslassen und mit ihm unterwegs sein. Und Abraham war mit Gott unterwegs, er war in dieser Schubkarre unterwegs. Und es kamen stürmische Zeiten. So, es kam eine Hungersnot und sie mussten quasi eigentlich von dem Land, wo sie schon angekommen waren, wo sie sich vielleicht ein bisschen gesettelt haben, Jesus, okay, jetzt nochmal eine Runde weiterziehen. Bis nach Ägypten. Sie zogen weiter bis nach Ägypten und kamen im Endeffekt genau in diese Situation wieder hinein, dass es eigentlich stürmisch wurde. Und Abraham hat sich entschieden, hey, die stürmische Situation selber ein bisschen zu bereinigen und zu unterstützen, dass er nachher besser dasteht, dass es gut funktioniert. Er hat sich dazu entschieden, seine Frau als seine Halbschwester zu verkaufen oder vorzustellen. Und wir lesen dann Folgendes davon, dass der Pharao sich die Sarah quasi zur Frau genommen hat. Wir lesen davon, dass Gott ihn bestraft. Das heißt in 1. Mose 12 dann nämlich, da rief der Pharao Abraham zu sich und stellte ihn zur Rede. Hey, was hast du mir hier angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, dass es deine Schwester ist, sodass ich sie zur Frau nehme? Hier, nimm sie zurück. Mach, dass ihr wegkommt. Er beauftragte Soldaten, die Abraham und seine Frau mit ihrem ganzen Besitz zur ägyptischen Grenze zurückbrachten. Abraham kehrte in den Süden des Landes Kanaan zurück. Mit ihm seine Frau, sein Neffe Lot, ihren ganzen Besitz führten sie mit sich. Abraham war sehr reich. Er besaß viele Viehherden, dazu Silber und Gold. Was ist in dieser Geschichte eigentlich so Spannendes passiert? Abraham war bereit, diese Kontrolle abzugeben. Ja. Und dann hat er sich Halblügen gebaut, Halbwahrheiten, mit denen er dachte, er steht besser da am Ende, wie er hineingekommen ist. Er kann sich besser profilieren. Ich weiß nicht, wie du in deinem Leben vielleicht manchmal unterwegs bist. Aber ich weiß nicht, ob du auch schon mal einen Lebenslauf geschrieben hast, wo du ein bisschen geflext hast. Ein bisschen dich besser darstellen, als du wirklich bist. Ein bisschen besser. Ein bisschen so eine halbe Wahrheit passt doch schon. Ist doch noch okay. Gott, ich kann doch ein bisschen dazu beitragen, dass ich besser dastehe. Dass ich besser anerkannt werde. Dass ich mehr Wertschätzung bekomme. Dass ich erfolgreicher bin. Da passt es doch so ein bisschen, so ein Graubereich. Muss man ja nicht zu ernst nehmen. Man muss es ja nicht zu eng sehen. Und dann guckst du diese Geschichte von Abraham noch an und liest von ihm, dass er reich gesegnet wird von Gott. Und ich habe mir diese Geschichte durchgelesen und dachte mir, Gott, hey, wie krass bist du eigentlich? Dieser Typ hat eigentlich gerade eine Halbwahrheit erzählt und hat sich besser dargestellt und du segnest ihn auch noch. Gott, das kann doch nur Gnade sein. Und ja, das ist absolute Gnade Gottes. Absolute Gnade Gottes, dass Abraham gesegnet wird. Gott zeigt, er ist in Kontrolle, auch wenn Abraham sich eigentlich in diese missliche Lage selbst hineingebracht hat. Gott ist in Kontrolle, er geht den Weg mit ihm, auch wenn er falsche Entscheidungen getroffen hat. Er lässt ihn nicht im Stich und sagt, ist mir egal, beweis dich erstmal. Nein, Gott zieht ihn, er geht mit ihm, er trägt ihn, er unterstützt ihn. Und er lässt ihn nicht im Stich, auch wenn er nicht perfekt ist. Aber wisst ihr, was passiert ist in dem Augenblick, wo diese Situation ans Licht kam? War es eine absolut beschämende Situation für Abraham. Stell dir mal das vor, du hast deine Frau als Halbschwester ausgegeben. So, und das kriegen alle auf einmal mit, weil du musst auf einmal weg. Deine ganzen Gefolge, deine ganzen Leute, alle kriegen mit, was du für Mist gebaut hast. Das war nicht der happy moment für Abraham. Und er konnte nicht sagen, wow, cool, danke Gott, dass du mich so reich gesegnet hast. Und by the way, sorry für den Mist. sondern der war absolut innerlich beschämt, der war verletzt emotional. Ich weiß nicht, ob du diesen Moment kennst, wo auf einmal so eine Halbwahrheit aufploppt und du merkst, oh ja, stimmt, da habe ich ein bisschen zu viel aufs Butterbrot geschmiert. Ich kenne diesen Moment, als ich mich für eine Teilzeitstelle mal beworben habe und meinen Lebenslauf geflext habe, mich besser dargestellt habe, als ich eigentlich bin, so eine gewisse Halbwahrheit eingebaut habe. Und dann bist du in dieser Probezeit drin und merkst auf einmal, oh, okay, das, was drinsteht, schaffe ich eigentlich gar nicht. Und dann sagt irgendwann der Chef sagt zu dir, hey, komm mal her, wir müssen mal reden. Und dein Chef sagt zu dir, hey, guck mal an, was du hier gesagt hast, das kann doch nicht wahr sein. Und du versuchst so ein bisschen dich rumzudrücken und zu sagen, ja, das war. Weißt du, in so einem Moment würdest du am liebsten unterm Tisch verkriechen und würdest denken, ja, okay, hey, sorry, tut mir leid. Das ist ein beschämender Moment. Abraham war beschämt in seiner Person. Und er musste dieses Land auf einmal verlassen in einem gewissen Hauruck-Aktion. Und er musste zurück nach Kanaan gehen. Er musste neu Gott vertrauen. Gott war in Kontrolle, auch wenn die Situation herausfordernd war, auch wenn er sich eigentlich selbst in die Situation hineingebracht hat. Gott war mit ihm unterwegs, er hat ihn nicht im Stich gelassen. Er war mit ihm unterwegs, er ist diesen Weg mit ihm gegangen. Und den Unterschied macht die Haltung von Abraham. Dass er immer wieder Gott gesucht hat. Wir gucken uns das gleich an. Denn nicht die Taten machen den Unterschied, sondern die Haltung macht den Unterschied. Nicht die Taten machen meinen Unterschied, sondern die Haltung macht den Unterschied. Mein zweiter Punkt ist, eine Gottesbegegnung ist kein Zufall. Eine Gottesbegegnung ist kein Zufall. Eine Gottesbegegnung ist ein geplanter Moment, ein Highlight-Moment, ein Höhepunkt. Und ich mache dir Mut, dass du in deinem Leben, in deinem Alltag, in deinem Jahr dir Gottesmomente schaffst, Höhepunkte kreierst und nicht wartest, bis sie einfach zufällig mal daherkommen, weil man die Termine ja nie vorher weiß. Doch, du weißt diese Highlights. Warum sind wir als Mosaik unterwegs und schaffen Events? Warum wollen wir Momente schaffen, in denen wir Highlights schaffen? Wir haben am Samstagabend nach der Eröffnung von dem Indoor-Spielplatz haben wir abends die Revival Night, wo wir sagen, hey, das darf ein Moment sein, wo Gott eine neue Erweckung in deinem Leben freisetzt. Eine neue Begeisterung für Gott freisetzt. Warum schaffen wir solche Highlight-Momente? Weil wir davon überzeugt sind, dass eine Gottesbegegnung nicht einfach der Zufall ist. Einfach ein Zufall, weil es zufällig gerade jetzt im Moment ist. Zufällig die Person, die du an der Ampel getroffen hast, die du seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hast. Nein, eine Gottesbegegnung ist kein Zufall, sondern es ist eine Entscheidung, die du triffst. Du hast entschieden, heute Morgen hierher zu kommen. Das war deine persönliche Entscheidung. Du hast entschieden, Gott zu begegnen, dass du Gott begegnen möchtest. Und das ist keine zufällige Entscheidung. Wenn wir eine bewusste Entscheidung für diese Highlights-Momente treffen, für diese Höhepunkte treffen, dann darf auch eine Vorfreude damit kommen. Eine Vorfreude sich breit machen in diesen Momenten. Wir dürfen uns schon darauf freuen, bevor diese Momente überhaupt da sind. Und mach diese Momente nicht abhängig von den Optionen, ach, wenn das Wetter schön ist, dann gehe ich. Aber wenn das Wetter schlecht ist, dann komme ich. Ach ja, wenn der mitkommt, dann komme ich. Aber wenn die kommt, dann komme ich nicht. Ach ja, wenn ich vielleicht Urlaub kriege. Ach, wenn es vielleicht gerade eben mit meiner Arbeitszeit hineinpasst. Ach, wenn es von meinem Studium passt, wenn ich gerade keine Prüfungszeit habe. Dann kann ich mir vielleicht überlegen, ob es mir passt. Aber wenn ich keinen anderen besseren Termin habe. Wisst ihr, wir halten uns ganz viele Optionen offen und denken dann, okay, die Gottesbegegnung wird schon irgendwo zwischendrin passieren. Eine Gottesbegegnung ist kein Zufallsmoment. Eine Gottesbegegnung ist ein Moment, für den du dich entscheidest. Und dieser Moment darf eine Entscheidung sein, die kann ich früh treffen. Und umso früher ich sie treffe, umso mehr Vorfreude darf ich dafür haben. Und diese Vorfreude darf drin wachsen und die Erwartung darf drin wachsen, dass Gott mir begegnet, dass Gott einen Moment schafft, in dem er mir persönlich begegnet. Und vielleicht darfst du dein Jahr nochmal angucken und kannst schauen, wo du sagst, hey, ich schaffe Highlight-Momente mit so einer Revival-Night, Mosaiktag, Women's Day, Men's Day, die Konferenz. Wir haben so viele Highlights geplant und du kannst hergehen, hey, ich schaffe diese Highlights und ich schaffe Raum dafür, weil ich Gottes Begegnungsmomente schaffen möchte. Ich mache dir Mut, dass du das persönlich machst. Abraham hat genau dasselbe getan. Und bei dem ging es nicht um 3 Wochen oder 4 Wochen Planungsphase, sondern bei dem war die Planungsphase mehrere Jahre lang. Wir lesen in 1. Mose 13, die Verse 3 bis 4, dann folgendes. Sie blieben aber nicht im Süden von Kanaan, sondern zogen in Tagesmärschen jeden Tag ein bisschen weiter nach Bethel. Zu jener Stelle, wo sie ihre Zelt zuerst aufgeschlagen hatten, zwischen Bethel und Ai. Bei dem Altar, den Abraham damals aus Stein erbaut hatte, betete er nun zum Herrn. Jo, Abraham hat sich entschieden, diesen ganzen Weg, den er mehrere Jahre bereits gegangen ist, nochmal zurückzugehen, bis zu dem Moment, wo er bereits Gott begegnet ist. Diesen Highlight-Moment nochmal zu erleben. Zu sagen, hey, ich bin bereit, all diese Menschen, all diese Leute, mit denen ich unterwegs bin, sie jeden Tag zu motivieren, zu sagen, hey, lass uns weitergehen. Und dass er an dem Altar vorbeigeht, war nicht einfach nur ein Zufall. So, oh, steht da der Altar? Cool, dann kann ich ja mal beten. By the way, wäre ja auch mal angebracht. Nein, er hat es jahrelang geplant. Ob der jetzt 5 oder 6 oder 4 Jahre unterwegs ist, spielt in dem Fall keine Rolle. Aber er war unterwegs und er wusste genau, dass er dorthin will, um dieses Highlight mit Gott zu erleben. Es war nicht einfach dieser Zufallsmoment, der einfach zufällig passiert ist, weil es gerade eben zufällig gepasst hat. Sondern die Gottesbegegnung war eine bewusste Entscheidung, die er getroffen hatte. Bewusst sich dafür entschieden, Gott zu begegnen. Und das kann unsere tägliche Erwartung sein. Zu sagen, hey, ich schaffe jeden Tag Momente, in denen ich Gott begegnen möchte. Kleine Momente und dann gucke ich mir meinen Monat an, dann schaffe ich Monatsmomente, ich schaffe Wochenmomente. Diese Wochenmomente können der Freitagabend Jugendkirche sein, dieser Sonntag, wo du sagst, hey, das sind meine Gottesmomente in der Woche. Im Monat habe ich dieses Highlight, fürs Jahr gesehen das. Schaff dir Momente, in denen du Gottes Begegnungen schaffst, die entsprechend groß sind. Und überlass es nicht einfach dem Zufall, ob es passt oder nicht passt. Ja, Gott ist in Kontrolle. Und eine Begegnung mit Gott ist kein Zufall. Es ist deine persönliche Entscheidung. Und mein dritter Punkt ist, Gott lebt in mir persönlich. Gott lebt in mir. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst oder wo du mit Jesus unterwegs bist. Aber wenn du bewusst einmal Ja zu Jesus gesagt hast, wenn du sagst, hey, ja, ich möchte Jesus in meinem Leben wirklich erleben, ich möchte den Heiligen Geist einladen, dann dürfen wir wissen, Gott lebt in uns. Und ich möchte euch das ganz praktisch in einem Bild mal zeigen. Ihr seht hier diesen wunderschönen Handschuh. Ein Arbeitshandschuh, der gebraucht worden ist, der dreckig ist, aber ein Handschuh. Dieser Handschuh ist im Bild einer Hand geschaffen. Er sieht aus wie eine Hand. 5 Finger und ist wie eine Hand geformt. Du bist im Bilde Gottes geschaffen. Du bist ein Abbild Gottes. Gott hat dich geschaffen in seinem Gegenüber, in seinem Bilde. Jetzt ist dieser Handschuh aber ohne Hand. Und ohne Hand ist dieser Handschuh einfach nichts. Der liegt irgendwo rum, wahrscheinlich auf der Werkstatt, im Dreck, aber vollbringt eigentlich nichts. Keine Bestimmung, keine Tat, gar nichts. Und manchmal ist es in unserem Leben vielleicht auch so, dass wir uns fühlen wie so ein leerer Handschuh. Ohne Gott, ohne Bestimmung, ohne Punkt, ohne irgendwas zu wissen, wo uns Gott haben möchte. Wir fühlen uns eigentlich eher schlapp und leer. Als wie wenn wir nichts bewegen könnten in unserem Leben. Aber wenn dieser Handschuh gefüllt wird mit einer Hand, hat dieser Handschuh auf einmal eine Bestimmung. Er hat eine Funktion, er hat eine Aufgabe. Und genauso mit dir und mit mir. Wenn wir uns füllen lassen von der Gegenwart Gottes, kann das Wirken Gottes in uns herauskommen. Und wir dürfen gefüllt sein von der Gegenwart Gottes. Und Abraham hat es genau das getan. Er war gefüllt mit der Gegenwart Gottes. Er war gefüllt als ein Mensch, der mit Jesus unterwegs war, mit Gott unterwegs war. Und er hat herausfordernde Momente erlebt. Es war nicht immer alles happy-clappy. Es war nicht immer alles gut und perfekt. Aber doch konnte er Entscheidungen treffen, die dazu beigetragen haben, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Die Größe Gottes. Wir lesen von Abraham Folgendes in 1. Mose 13, nämlich dann ab dem Vers 8. Abraham sprach zu Lot Und zwar folgende Situation ergeht sich. Die Hirten sind alle zusammen unterwegs auf einer riesig großen Wiese und sie stellen fest, es gibt zu wenig Brunnen, zu wenig Wasser. So, und die ganzen Hirten kloppen sich eigentlich um diese Wasserstellen, die Hirten von Lot und Abraham. Und schlussendlich entscheidet Abraham, dass er quasi eigentlich Lot freigeben möchte und sagen kann, hey, du kannst frei entscheiden. Obwohl Abraham der Größere war, obwohl Abraham quasi derjenige war, der eigentlich in der Position war zu entscheiden. Abraham sprach mit Lot, es soll kein böses Blut zwischen unseren Hirten geben. Wir sind doch Verwandte und sollen nicht streiten. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das Land ist groß genug. Entscheide, wo du dich niederlassen möchtest. Wenn du das Land auf der linken Seite wählst, gehe ich nach rechts. Wenn du lieber nach rechts ziehst, ziehe ich lieber nach links. Abraham gibt dem Lot die freie Wahl. Sagt, hey, du bist frei in deiner Entscheidung. Und allein das zeigt eigentlich die Größe Gottes von Abraham. Viel zu oft werden wir eigentlich auf das bedacht, uns selber am besten rauszukommen, hey, die Situation ist gerade herausfordernd. Ich guck mal, was die beste Option ist, dass ich hier rauskomme. Und er wusste, hey, das ist sein Bruder. Er wusste, hey, wenn er ihn wegschickt, er schickt seine Familie weg. Es ist nicht einfach so, hey, mal irgendjemand, sondern den letzten Teil von seiner Familie. Aber trotzdem war bereit, Abraham war bereit, ihn gehen zu lassen. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanau. Denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zora hinab. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanau und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen Bruder. Abraham wohnte im Land Kanaan. Spannende ist, was passiert in diesem Augenblick? Lot hebt seine Augen auf. Lot guckt, okay, wo könnte es hingehen? Was ist die beste Option? Er erwählt die Jordanau. Er erwählt den Weg, dorthin zu gehen. Jetzt kennen wir, wenn wir die Geschichte weiterlesen von Lot und Abraham, lesen wir davon, dass Lot eigentlich mega viel verliert. Dass Lot ganz viel Verlust erlebt. Und dass Abraham ihn am Schluss rettet. Darum geht es mir aber gar nicht im Augenblick, sondern mir geht es in diesem Augenblick darum, Lot trifft diese Entscheidung. Wie oft treffen wir eigentlich Entscheidungen in unserem Leben nur basierend darauf, auf den Optionen, die wir sehen. Das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Immer. Wisst ihr, damals, als ich aus meinem FSJ zurückkam, aus meinem Zivildienst im Ausland, komme ich zurück und ich hatte damals die Option zu sagen, hey, ich gehe Theologie studieren. Oder ich hatte ein Jobangebot in Südtirol in Brixen. Und ich habe so zwei Optionen abgewählt und habe gesagt, nee, also Südtirol, Brixen ist definitiv besser. Weil hier sind die Berge, da ist Schnee, da ist alles da. Und dann war das auch noch ein wunderschönes Jobangebot. Das war absolut genial. Und ich habe mich dann dazu entschieden, diesen Weg nach Brixen zu gehen. Und schlussendlich habe ich ein Dreivierteljahr lang dort gearbeitet. Und dieser Weg von da aus zurück war ganz schön hart. Und doch weiß ich, dass Gott mit mir gegangen ist und Gott den Weg gesegnet hat, Stück für Stück. Aber doch weiß ich, dass diese Entscheidung damals eine Entscheidung war, die ich darauf betroffen habe, weil ich es besser angesehen habe. Weil ich meine Augen gehoben habe und gesagt habe, ja, da sieht es viel schöner aus. Da habe ich viel, viel mehr davon. Oft treffen wir in unserem Leben Entscheidungen, die genau nach diesem Prinzip gerichtet sind. Abraham hat Lot diese Freiheit gegeben, zu sagen, hey, du darfst entscheiden, wie du möchtest. Und glaub mir, als Lot diese Entscheidung getroffen hat, hat Abraham nicht happy geschrien und hat gesagt, ja, yeah, endlich bin ich frei, endlich mein Bruder weg. Endlich ist mein Neffe endlich weg und ich habe ihn los. Nein, es war einfach ein absolut schmerzhafter Moment, weil der letzte Teil seiner engen Familie eigentlich gegangen ist. Und er war frustriert. Und er hat gesagt, hey Gott, okay, ich vertraue dir darauf, dass das, was du mir geben wirst, dieses Land, was vor mir liegen wird, dass es, ja, dass du mich begleiten wirst. Und genau in diesem Moment begegnet Gott Abraham. Gott ermutigt Abraham und gibt ihm neu diese Zusagen, die er ihm schon mal gegeben hat. Wir lesen in 1. Mose 13, 14. Der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte. Heb doch deine Augen auf. Gott sagt zu ihm, heb deine Augen auf. Guck mal weg aus deinem Dreck. Guck mal weg von den Momenten, die gerade eben schmerzhaft sind. Guck mal auf mich. und schau von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben. Auf ewig. Was für ein spannender Moment. Abraham ist am Boden zerstört und Gott begegnet ihm. Gott begegnet ihm, Gott sieht ihn. Und ermutigt ihn, sagt, hey, heb deine Augen mal auf, guck mal nach oben. Guck mal weg aus deiner Situation. Lass mal los und lass mich neu die Kontrolle übernehmen. Lass mich dir zeigen, dass ich einen guten Weg für dich vorbereitet habe. Abraham war in diesem Moment herausgefordert und Gott ermutigt ihn, neu seinen Blick wegzulenken von den Dingen, die vielleicht ihn gerade beschäftigen. Und auf Gott zu schauen. Den Blick nach oben zu heben, zu Gott zu schauen. In 1. Psalm 121 lesen wir: Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen, wo mir Hilfe für mich kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern. Er, dein Beschützer, schläft niemals. Wenn wir davon lesen, dass Gott keine Helden braucht, dann braucht Gott keine Helden, die sich selbst auf die Schulter klopfen und sagen, hey, gut habe ich es gemacht. Abraham könnte sich auf die Schulter klopfen und sagen, hey, die Entscheidung habe ich gut getroffen, dass ich meinen Bruder ziehen habe lassen. Aber Gott braucht keine Helden, die sich selbst auf die Schulter klopfen und sagen, hey, gut habe ich die Fastenzeit gemeistert. Gut habe ich das geschafft. Sondern Gott braucht diese Helden, die sagen, hey, ich bin bereit, in diese Schubkarre einzusteigen. Warum ist Abraham ein Glaubensheld? Weil er genau diesen Schritt immer wieder neu gewagt hat. Er war nicht ein Held seiner eigenen Taten, sondern war ein Held Gottes, weil er bereit war, immer wieder neu in diese Schubkarre einzusteigen. Immer wieder neu zu wissen, dass Gott in Kontrolle ist. Immer wieder neu auch zu sagen, Gott, ich lass los. Ich vertraue darauf, dass du es gut mit mir meinst. Ich vertraue darauf, dass du diesen Weg mit mir gehen wirst und dass du in Kontrolle bist. Gott, ich weiß, ich habe Mist gebaut. Gott, ich weiß, ich war nicht perfekt. Aber ich habe alles dafür gegeben, immer wieder neu deine Gegenwart zu suchen. Ich habe diese Momente nicht dem Zufall überlassen, dir zu begegnen, Gott. Abraham war kein Held seiner eigenen Taten, sondern Abraham war ein Held Gottes, der bereit war, Gott zu vertrauen, der war bereit war, loszulassen und sich in schwierigen Situationen führen zu lassen. Vielleicht ist es für dich heute Morgen dran, dass du sagst, hey, ich bleibe in dieser Situation, vielleicht sitzen in dieser Schubkarre. Und ich fange nicht alles selber zu lösen oder zu doktern oder irgendwie umzumodeln, sodass die Option noch gut werden könnte. Sondern zu wissen, darauf zu vertrauen, dass Gott gut ist, dass er den Weg mit uns geht. Und dass er uns sicher von A nach B bringen wird. Egal wie groß der Sturm war, egal wie groß diese Winde vielleicht sind, egal wie groß diese Böen manchmal sind, die uns herausfordern, darf ich diese Haltung an den Tag legen, zu sagen, hey, ich bleibe ruhig in der Gegenwart Gottes und darf wissen, dass Gott für mich kämpft, dass er mein Sieger ist, dass er mein Held ist und dass er derjenige ist, der mich sicher von A nach B bringt. Und ich muss keine Wundertaten vollbringen oder Perfektion an den Tag legen. Ich bin nicht der Held meiner eigenen Taten. Ich darf Gott vertrauen, darf wissen, dass er es gut mit mir meint. Und dann, wenn Gott in mir drin steckt, dann kann auch Gott rauskommen. Genau in diesem Augenblick dürfen wir gefüllt werden als ein Bild Gottes. Wir dürfen gefüllt werden mit seiner Gegenwart. Und wir dürfen uns füllen lassen. Und darin eine neue Bestimmung finden, einen neuen Platz finden, wo uns Gott gebrauchen möchte. Egal wie herausfordernd vielleicht manchmal stürmische sind. Egal wie umkämpft vielleicht auch manche Gespräche sind. Oder manche Beziehungen umkämpft sind. Wir dürfen erleben, dass Gott neu hineinkommt, einen neuen Frieden schafft dort. Weil er in diese Situation hineinkommt. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, hey, ich bin eigentlich genau in diesem Schritt dran, dass ich diese, diesen Schritt neu in diese Schubkarre wagen muss. Vielleicht bist du dran und sagst, hey, ich muss neu Gott vertrauen und loslassen. Ich muss mich neu in diese Schubkarre hineinsetzen und darauf vertrauen, dass Gott, mein Papa, für mich von A nach B sicher bringt. Oder vielleicht bist du dran und sagst, hey, ich bin eigentlich hier und ich müsste eigentlich neu gefüllt werden. Weil ich fühle mich eigentlich eher wie so ein nutzloser Handschuh, der irgendwo an der Seite liegt, aber eigentlich nichts wirklich für Gott vollbringt. Vielleicht bist du dran und sagst, hey, ich lass mich neu füllen mit der Liebe Gottes, neu füllen mit seiner Gegenwart. Und darf ganz neu erleben, dass meine Taten einen Unterschied machen, weil sie Gottes Taten sind, weil er durch mich wirkt. Ich weiß nicht, welcher Schritt für dich heute Morgen hier dran ist. Aber ich werde dich gleich fragen und du kannst gerne die Augen zumachen, weil ich persönlich möchte für dich beten, weil ich glaube, solche Schritte sind angefochten. Es ist nicht einfach nur so ein Schritt, den ich einfach mal treffe und dann sage ich, ja okay, dann gucken wir mal. Sondern es ist eine bewusste Entscheidung. Ich schaffe Momente, in denen ich Gott begegne. Das sind keine Zufallsmomente, sondern das sind meine Entscheidungen, in denen ich sage, hey Gott, ich möchte dir begegnen. Ich möchte dein Wirken erleben. Vielleicht kannst du kurz deine Augen zumachen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich darf neu diesen Schritt in diese Schubkarre hineinwagen, dann darfst du gerne deine Hand heben, weil ich persönlich möchte für dich beten. Ja. Ja, noch jemand? Die zweite Frage war, bist du hier heute hier und sagst, ich bin wie so ein Handschuh vielleicht, ungefüllt. Und ich möchte mich neu füllen lassen wie der Gegenwart Gottes. Und neu sein Wirken in meinem Leben Realität werden lassen. Ja, musst du dich auch gerne melden. Papa, du siehst uns persönlich, du siehst, wo wir gerade eben stehen und wie es uns gerade persönlich geht. Papa, und ich danke dir dafür, dass wir uns neu in diese Schubkarre hineinsetzen dürfen. Dass wir neu loslassen dürfen und wissen dürfen, dass du es gut mit uns meinst. Dass du mit uns gehst. Dass du uns auf unserem Weg segnest, dass du uns bewahrst. Und dass dein Wirken in meinem Leben Realität werden darf. Weil ich dich immer wieder neu an erste Stelle stehe, weil ich loslasse. Und weil ich dir vertraue. Papa, ich danke dir dafür, dass ich sitzen bleiben kann, wenn der Sturm kommt und nicht nach eigenen Lösungen suche, sondern wissen darf, dass du Lösungen schaffst, dass du Türen öffnest. Und du siehst jeden Einzelnen persönlich, der heute hier und sagt, er fühlt sich wie so ein Handschuh, vielleicht leer, innerlich, ganz persönlich. Und du siehst, wo wir gerade persönlich stehen und dass wir vielleicht eine neue Erfüllung von deinem Heiligen Geist brauchen. Auch einen neuen Kraftboost, weil wir gerade müde geworden sind. Neu deine Zusage brauchen, dass du uns ermutigst, nach oben zu schauen und deine Gegenwart zu suchen, deine Herrlichkeit zu suchen. Und dass wir uns neu füllen lassen dürfen lassen von dir, sodass dein Wirken Realität in unserem Leben werden darf. Und dass wir dein Wirken ganz neu erleben dürfen. Und dass wir Taten vollbringen, die einen Unterschied machen, weil du sie in uns wirkst. Weil du durch uns wirkst. Aber ich danke dir dafür, dass du mich kennst, dass du mich siehst. Und dass du niemals schläfst. Dass du immer da bist und dass du mich bewahrst vor den Herausforderungen. Dass du mich trägst in den Zeiten, wo es schwierig wird. Und dass ich nicht meine Heldentaten vollbringen muss, sondern dass ich wissen darf, dass du für mich kämpfst. Und dass du für mich bereits den Sieg eingefahren hast. Ja, danke dafür.